Yo, was geht ab, meine Freunde? Mischa hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life. Schön, dass du wieder hier bist bei deinem Podcast für tiefgründige Gespräche in oberflächlichen Zeiten. Mit einer neuen Episode jeden Mittwoch um 18 Uhr und das Ganze natürlich wie immer unabhängig, unzensiert und natürlich auch werbefrei. Und heute bei mir zu Gast ist Alex Wirtel. Alex hat letztes Jahr bei uns das Chainless Mentoring absolviert und ist mittlerweile Businesspartner von uns geworden. Und nicht nur Businesspartner, sondern mittlerweile auch ein guter Freund von mir. Denn durch die Zusammenarbeit lernt man sich natürlich besser kennen, nicht nur im Mentoring, sondern auch alles, was danach gefolgt ist. Alex hat in Zusammenarbeit mit The Chainless Life letztes Jahr das erste Receive Retreat in Portugal organisiert, exklusiv für die Inner Circle Mitglieder aus dem Mentoring. Und durch die Zusammenarbeit ist einfach auch eine Connection entstanden, die zu sehr vielen verschiedenen Sachen geführt hat. Erstens mal habe ich durch Alex auch nochmal jemanden kennengelernt, der mir 5-MeO DMT verabreicht hat. Und das solltest du mittlerweile mitgekriegt haben, wenn du mich auf YouTube verfolgst. Ich habe die ganze Story mittlerweile auch komplett versucht, in allen Facetten wiederzugeben. Das Video ist ziemlich steil gegangen, hat auch sehr viele Kommentare gekriegt. Und ich habe diesen Podcast hier mit Alex tatsächlich vor dem Ganzen aufgezeichnet. Das heißt, hier reden wir nochmal so ein bisschen von der Erfahrung, sprechen auch von Alex' Erfahrung mit 5-MeO-DMT und gehen auch ein bisschen tiefer in das Thema Psychedelics ein. Weil, auch cool, Alex wohnt in Portugal und guess what? In Portugal sind Drogen allgemein schon seit Jahren entkriminalisiert. Und deswegen ist Portugal auch für mich persönlich ein sehr sympathischer Ort geworden. Und auch ein Grund gewesen, warum ich überhaupt nach Portugal gegangen bin, war Alex auch wieder. Weil ich kann mich erinnern, als wir damals im Chainless Mentoring die Videos gemacht haben. Also ihr könnt euch das so vorstellen, dass jeder Teilnehmer im Mentoring jede Woche ein Video abliefern muss. Ein sogenanntes Masterpiece-Video, wo die Learnings, die Highlights und auch die Challenges nochmal zusammengefasst werden. Und die meisten waren im Lockdown, inklusive mir, in Buenos Aires. Und Alex war an der Algarve und er war einfach der Einzige, der da noch Zugang zu einem Strand hatte und dort ganz gemütlich seine Videos abgedreht hat. Und als ich diesen Strand gesehen habe, habe ich gedacht, Alter, das sieht ja so paradiesisch aus. Portugal ist komplett an mir vorbeigegangen. Und deswegen hat auch das, wie gesagt, dazu geführt, dass ich mittlerweile so ein großer Fan von Portugal geworden bin. Und durch Alex habe ich mittlerweile sogar nochmal eine Connection gemacht in Portugal, nämlich die Tamera-Community, über die wir auch sprechen. Das heißt, wir sprechen auch so ein bisschen über Polyamorie, mehrere Partner zu lieben, was Alex davon hält, welche Erfahrungen er in diesem Bereich schon gemacht hat, beziehungsweise welche Sachen er darüber schon gehört hat von seinen Kollegen. Und allgemein ist es wirklich ein sehr entspanntes Gespräch geworden. Also wirklich so ein Gespräch unter Kumpels. Man merkt auch, wir haben da überhaupt keine Agenda. Wir sprechen hier einfach so ein bisschen über alles, was uns gerade interessiert. Auch so ein bisschen über Alexes Erfahrungen im Bereich Traveling, wie er eben auch schon in Kopangan war. Alex ist auch schon ein paar Jahre älter als ich und hat deswegen natürlich auch schon einiges erlebt. Und deswegen hat es mich natürlich besonders gefreut, dass auch solche Männer es wagen, mein Mentoring zu absolvieren. Und was es bei Alex gebracht hat, das wird er dir jetzt dann gleich auch selbst sagen. Alex hat wirklich auch durch das Mentoring seinen Purpose nochmal gefunden, in sich entdeckt und folgt diesem Purpose jetzt auch mit den Retreats, die er organisiert. Auch dieses Jahr sind wieder 2 Retreats geplant. Und wenn dich das Thema Psychedelics, Polyamorie etc. interessiert, dann kannst du jetzt auf jeden Fall gut zuhören. Und für die paar Leute, die noch nichts von meinem Mentoring gehört haben, wir haben mittlerweile auch ein kleines Short-Video gemacht, welches du dir auch gerne reinziehen kannst. Den Link findest du in den Shownotes. Dort kriegst du in 5 Minuten das komplette Mentoring erklärt und weißt dann auch genau, ob das Mentoring vielleicht auch für dich geeignet ist. Aber jetzt geht es los mit Alex Wirtel. Ich wünsche viel Spaß mit dieser Folge. Insgesamt würde ich jetzt sagen, bist du trotzdem froh, in Portugal zu leben jetzt, oder? Seit wie vielen Jahren jetzt?
Ich war ein paar Monate alt, als ich nach Portugal gezogen bin. Und ich fühle mich in Portugal einfach zu Hause, Mann. Also ich habe ja auch schon über 48 Länder bereist und war auch schon unterwegs über ein halbes Jahr über die ganzen Globus und habe echt schon viel gesehen. Aber ich muss sagen, Portugal ist einfach meine Heimat. Also ich verbringe hier sehr gerne meine Zeit und ich sehe mich auch jetzt nicht nirgendwo anders langfristig leben. Also irgendwann würde ich gerne auf jeden Fall wieder zurück nach Kopangan. Also Kopangan hat mich sehr geprägt, so. Das ist auch eine Homebase. Aber nicht jetzt ganz wohnhaft da sein. Vielleicht ein paar Monate im Jahr oder so. Aber ansonsten Portugal ist auf jeden Fall meine Homebase,
Wann warst du auf Kopangan und was hat dich dort am meisten geprägt? Vielleicht mal so als
ja. Ja, also
kleiner.
ich war dort das erste Mal 2011. Und ab 2013 war ich dann eigentlich immer jedes Jahr da, 3 bis 4, manchmal sogar 6 Monate. Da habe ich da 4 Jahre lang praktisch immer den Winter verbracht. Und was mich einfach so geprägt hat, ich bin natürlich hingekommen wegen der Full Moon Party. Dann habe ich mich ein bisschen weiterentwickelt auch, ne, Persönlichkeitsentwicklung gemacht, hab mich für Meditation, Yoga, für einen guten Lifestyle interessiert. Und ich habe damals schon ortsunabhängig gearbeitet und wollte einfach eine gute Homebase haben in Asien. Ne? Ich wollte den Winter hier von Portugal ein bisschen entgehen und wollte einfach einen Platz haben, wo ich gute Lebensqualität habe, wo ich einen fairen Preis dafür bezahle, gutes Internet und ja, tolle Leute aus der ganzen Welt und man kennenlernen kann und socializen kann. Und das waren so die Gründe, dass ich da praktisch 4 Jahre lang immer ein halbes Jahr verbracht habe. Ja.
Und wie hast du das damals finanziert? Also hast du damals schon irgendwie Geld online verdient?
Ich hatte damals schon Online-Business, das habe ich heute noch. Ja, mein Vater hatte eine Firma und die habe ich dann, als er gestorben ist, 2013, habe ich halt umgewandelt in einen Online-Shop. Und das ist so Import-Export von zahnmedizinischen Produkten. Und ja, das konnte ich das dann auch ortsunabhängig machen. Das habe ich dann, habe halt ein Lager hier in Portugal und zwei Angestellte, die diese Sachen halt verschicken und die Inventur machen. Und ich habe halt immer Kundenbetreuung gemacht und ja, Fakturierung und solche Sachen. Konnte ich das von Thailand aus machen.
Ja, was ich auch so krass finde an Koh Phangan, weil ich ja auch zum ersten Mal 2017 auf die Insel gekommen bin, es macht dich auch so offen, wenn du dann dort bist. Das macht dich dann halt auch so offen für solche Sachen wie eben Meditation, Yoga. Also Sachen, die du eigentlich früher, wenn ich jetzt so 10 Jahre zurückgucke, habe ich das noch so belächelt wahrscheinlich. Aber wenn du dann halt immer in solchen Orten bist, jetzt auch hier in Tulum zum Beispiel, und jeden Tag siehst du halt diese Leute und du sprichst mit ihnen und merkst eigentlich, denen geht's richtig gut. Also die meisten Leute sind eigentlich auch viel entspannter und irgendwie so von ihrer Energie anders. Und irgendwann fragst du dich halt schon, ist da nicht was dran? Also sollte ich nicht auch mal anfangen, mich so ein bisschen mehr mit dem zu beschäftigen? Wenn ich dich jetzt so sehe, dann habe ich das Gefühl, du bist schon sehr angekommen in diesem Bereich, oder? Und war das 2013 auch schon so? Warst du schon immer so eher so auf dieser spirituellen und gleichzeitig aber auch so Ebene wo du halt auch mit deinen Feelings, mit deinen Gefühlen so in Touch bist und mit deinem Körper. Das ist ja so eine Movement, die jetzt auch entsteht, immer mehr. Aber wann hat das bei dir eigentlich angefangen, so?
Also bei mir war das so, dass ich habe halt eine Mama, eine Mutter, die sehr spirituell ist, die sehr viel meditiert, die früh angefangen hat, Yoga zu machen. Die ist in Rio de Janeiro, hat sie gewohnt, hat sie Yoga gemacht in den 70er Jahren und war auch in Indien, war beim Dalai Lama und war immer sehr, sehr interessiert. Und ich habe sie immer belächelt, so wie du auch, wie du es erwähnt hast. Ich habe die immer belächelt und mein Vater war halt das Gegenteil. Er war sportlich, er war immer. Ja, er wollte gut aussehen, braun gebrannt, war professioneller Basketballspieler, viel Tennis auch gespielt, war immer sehr fokussiert auf sein Äußeres. Und dann ist mein Vater gestorben und da war das dann praktisch so ein Schock für mich, so ein schlimmer Schock. Und ich war eigentlich dann immer auch immer im Fitnessstudio und in seinen Fußstapfen so verfolgt. Und als dann dieser Schock war, dass er ist dann gestorben und meine Freundin hat mich verlassen, dann bin ich halt in so eine krasse Depression gekommen und dann kam noch, dass mein Vater ganz viel Schulden hinterlassen hat. Ich musste dann die Erbschaft verweigern, weil das war wirklich ein ziemlich großes Loch ohne Boden. Und da kam dann das erste Mal, wo ich so gespürt habe, hey, ich brauche Hilfe. Und diese Hilfe kann ich nicht im Äußeren mir holen. Diese Hilfe muss ich bei mir selbst finden. das war so der Punkt. Da habe ich meiner Mutter auch gesagt, hey Mama, ich brauche wirklich Hilfe. Und ich wusste ja, dass sie meditiert und dass sie so Sachen macht. Und da hat sie mir gesagt, hey, du kannst so eine Therapie machen, weil sie hatte dann schon einen neuen Freund und einen Lebenspartner und der hatte eine Tochter. Und die zogen gerade von Holland nach Portugal und haben dann so ein Retreat-Center aufgemacht und haben mich da eingeladen. Also ich war dann praktisch der erste Gast da. Und da sollte ich dann so meditieren, Massagen haben und einfach in der Natur sein. Und das war so der Trigger. Ich habe dann da auch dann so eine psychedelische Erfahrung gemacht. Und das war wirklich dann so der Trigger in meinem Leben, wo ich dann, das war 2013, wo ich dann das erste Mal wirklich hineingeschaut habe. Ich habe vorher eigentlich immer nach außen geschaut und so. Die Pilze haben mich praktisch gezwungen, nach innen zu gehen, da wirklich in den Schmerz reinzuschauen und den auch zu spüren. Früher bin ich dann immer ins Äußere gegangen, habe mich abgelenkt, ne, Partys gegangen, Alkohol, Frauen. Und so war das dann eine Reise zu mir selbst. Ja.
Ja, wenn du sagst, die Pilze haben dir dann da auch zu diesen Zugang zu der inneren Welt gegeben, das war ja trotzdem, nachdem du dich entschieden hast, überhaupt dich dieser Erfahrung zu öffnen und gleichzeitig dann eben auch mit dieser Frau in Kontakt zu treten. Kannst du dich noch erinnern, gab es da so diesen Schlüsselmoment, wo du so wusstest, scheiße Mann, jetzt geht's nicht mehr weiter. Also eben so diesen Moment, wo du gecheckt hast, im Außen ist die Lösung nicht. Weil ich finde, das ist ein super interessanter Punkt, weil das ist ja das, wo die meisten Leute daran Jahre strugglen, um das zu verstehen. Also da diese Weisheit, die du jetzt hier mit uns teilst, es ist so einfach gesagt, aber kannst du uns vielleicht nochmal so in diesen Moment reinholen, wo das zum ersten Mal bei dir so Klick gemacht hat?
Es war Sommer, meine ganzen Freunde, die haben mich eingeladen, auf irgendwelche Partys zu gehen. Wir sollten die ganze Zeit feiern gehen und ich bin auch mitgegangen auf ein paar Partys. Aber ich konnte einfach überhaupt mich nicht amüsieren. Ich habe die ganze Zeit nur an meine Ex-Freundin gedacht und ich war völlig zerstört so und das Herz war völlig gebrochen. Und nachts konnte ich auch nicht schlafen. Also ich war immer wach, konnte nichts essen. Tagsüber wollte ich immer nur schlafen, damit ich nicht den Tag erlebe. Und dann habe ich meiner Mutter gesagt, Mama, ich kann einfach nicht weiter. Ich brauche wirklich Hilfe. Und das war dann so der Moment, wo ich wirklich gesagt habe, hey, ich brauche jetzt Hilfe und ich kann nicht der Sache entfliehen, indem ich jetzt Alkohol trinke oder mich ablenke oder auf irgendwelche Partys gehe und irgendwelche Frauen anspreche und Frauen kennenlernen oder One-Night-Stands habe, weil das sind die Symptome, aber das ist nicht die Wurzel dieses Schmerzes. Und ich hatte natürlich keine Ahnung, dass ich da eine psychedelische Reise mache. Ich bin da hochgefahren, erstmal, um da Massagen zu haben und zu meditieren und einfach in der Natur zu sein. Nach ein paar Tagen haben die mir dann halt auch gesagt, hey, du hast schon eine sehr krasse Depression und es würde dir wirklich gut tun, wenn du eine psychedelische Erfahrung machst. Und ich habe dann erstmal sehr viel Angst gehabt. Diese Erfahrung. Ich habe dann zuerst gesagt, nee, ich mach's nicht. Ich will keine Drogen nehmen. Ich bin dagegen. War alkoholabhängig praktisch. Habe echt beim Feiern immer sehr viel getrunken, aber ich habe gesagt, ich will keine Drogen. Halt ein bisschen brainwashed, ne, so wie es halt so ist, ne. Und dann kam meine Mutter aus England. Die wohnte dann in England und kam dann auch zum Retreat Center das besuchen. Und am Frühstückstisch meinte sie dann zu mir, ja, sie macht morgen auch so eine psychedelische Erfahrung. Und sie hatte sowas auch noch nie gemacht. Und habe ich dann gesagt, hey, wenn meine Mama das mit 65 Jahren macht, dann mache ich sowas natürlich auch. Und so habe ich dann mich entschieden, das zu machen. Aber war auch dank meiner Mama, die hat mir dann nochmal einen Stupser gegeben. Und das war dann gut so.
Also da kann man eigentlich sagen, dass der Auslöser war, dass du gecheckt hast, ich kann nicht mehr stark sein, ich kann es nicht mehr selbst versuchen. Oder das ist so dieses Eingeständnis, hey, ich brauche Hilfe und das auch dir mal einzugestehen, weil das ist ja auch so ein Ding. Oder viele Männer versuchen immer alles alleine zu kriegen oder immer alles alleine irgendwie zu verarbeiten. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch bei mir festgestellt habe. So, wenn du einfach merkst, du kommst nicht mehr voran, dir einzugestehen, okay, ich brauche jetzt einfach mir selbst mal im ersten Punkt einzugestehen, dass ich alleine jetzt gerade aufgeschmissen bin. Und klingt jetzt vielleicht wieder so, als würde man dann die Lösung trotzdem im Außen suchen, aber es ist trotzdem ein Prozess, der im Inneren stattfindet, so im Sinne von, okay, ich kann mir selbst jetzt gerade nicht helfen, deswegen muss ich zuerst mal von außen mir jemand holen und dadurch kam dann auch so diese Erkenntnis, hey, ich kann mir nur selbst helfen. Aber das war trotzdem so erstmal so ein Mechanismus, der geschehen musste, oder? So.
Genau, ich wusste einfach nicht mehr weiter und habe dann einfach vertraut. Ich habe meiner Mutter vertraut und habe diesen Leuten da vertraut. Ich kannte die auch nicht. Und die Pilze haben mir dann, wie du schon sagst, diese Verbindung dann zu mir selbst gegeben, weil die Erfahrung war wunderschön. Ich habe dann zum ersten Mal wirklich diese Connection zu mir selbst gespürt, diese Selbstliebe und diese Akzeptanz. Und einfach, ich habe dann so ein Spiegelbild, ich war an so einem Strand plötzlich und habe dann in der Erfahrung, habe mich so im Ozean gesehen, ein Spiegelbild von mir, mein Gesicht, und habe mich so angelächelt und habe zum ersten Mal wirklich so gesagt, genau, wow, that's me. Und ich hatte halt immer auch Angst in der Vergangenheit vor dem Alleinsein. Dass ich konnte nie, ich musste immer mit jemandem zusammen sein, um mit Company haben, auch bei Freunden oder Partys, und habe immer halt FOMO, sehr viel FOMO gehabt, und da habe ich zum ersten Mal diese Verbindung zu mir selbst gespürt, diese Freundschaft, dass man halt wirklich nur in sich selbst finden kann. Das kann man nicht im Außen finden. Das war unbezahlbar, das erfahren zu dürfen. Und ich bin dann wirklich dann auch mit einem ganz tollen Gefühl dann wieder zurück in den Süden gefahren, von Portugal nach Hause, und war wirklich ein Trigger, wirklich ein Key Point in meinem Leben, so muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
Hast du das erste Mal so eine Erfahrung gemacht hast? Wie lange ging es denn, bis du das integriert hast und dann auch gesagt hast, okay, jetzt mache ich wieder eine? Oder weil viele Leute, ich habe jetzt gerade wieder mit ein paar Leuten darüber gesprochen, die sehen ja dann diese Psychedelics schon fast wieder so als die Lösung. Und das ist ja auch wieder nicht wahr. Oder du hast ja immer so die Psychedelics, die dir zeigen, wie du jetzt zur Lösung kommst. Aber du kannst es ja auch sehr schnell wieder vergessen oder sagen, das ist mir zu krass. Also dieses Integrieren heißt ja auch, die Wahrheit, die du siehst, während du auf dieser Erfahrung bist, dann eben auch anzunehmen und sie nicht wieder loszulassen und zu tun, als wäre jetzt alles wieder okay. Also die Psychedelics lösen nichts direkt, sondern zeigen dir mehr den Weg. Würdest du das so bestätigen?
Genau, also die Psychedelics, das sind eine Abkürzung, ne? Weil viele Leute kommen ja in diese Zustände, wenn es jetzt irgendwelche Mönche, die seit 30, 40 Jahren meditieren, die kommen in diese Bewusstseinszustände von selbst. Und die Psychedelics helfen einem halt auch, dahin zu kommen, aber wir müssen natürlich die Arbeit machen. Das ist ein Transportmittel, die uns dahin bringen, aber die Arbeit beginnt dann eigentlich in der Integration, dass wir diese Erfahrung integrieren und in unser Leben inkorporieren können und wirklich dann, wie du schon sagst, die Sachen dann auch nicht vergessen. Bei mir war das so, ich habe diese psychedelische Erfahrung gemacht und habe dann ganz lange nichts mehr gemacht. Also es war dann 2013, und die nächste Erfahrung war dann erst auf Koh Phangan, über ein Jahr später. Ich empfehle, man sollte Psychedelics nehmen, wenn man sich bereit dafür fühlt, aber man sollte das immer mit sehr viel Bewusstsein machen, immer mit einer Intention, und natürlich diese Integration, die ist sehr, sehr wichtig, weil sonst integriert man halt nicht. Von einer Erfahrung zur anderen kommt, dann integriert man nichts in seinem Leben, und das ist dann auch nicht nachhaltig.
Hast du da so ein Integrationsprotokoll, das du mit deinen Kunden verwendest? Oder, weil ich finde, dieses Wort Integration, das ist so ein Buzzword geworden. So, das hört man immer wieder so, ja, Integration, bla bla bla. Aber was heißt es denn konkret jetzt für dich?
Integration ist, dass man nochmal in die Erfahrung geht über verschiedene Techniken. Also du gehst wieder in die Energie von dieser psychedelischen Erfahrung rein über eine Meditation, oder du journalst, du schreibst es einfach nieder, was du so empfindest, was du gefühlt hast in diesen Momenten der Reise, die Key Learnings. Du gehst in die Natur und verbindest dich mit der Natur und mit diesen Gefühlen. Es ist einfach, dass du diese Gefühle und diese Erfahrung, dass du die nicht vergisst, dass du die nochmal zurückbringst. Und da oft in diesen Momenten, wenn du da nochmal hingehst, kommen dann auch nochmal wirklich Key Learnings hoch. Es ist manchmal ganz oft so auch nicht so, dass es in der Erfahrung an sich ist. Es ist manchmal, dass man da sehr, ne, man geht sehr tief, und oft kommen dann die wichtigen Sachen kommen dann in diese Integrationsarbeit. Und diese Integrationsarbeit kann auch Kunst sein. Du kannst auch einfach was malen und dich wirklich, dass du einfach rausbringst, die Sachen. Expression, weißt du, dass du Gespräche führst mit guten Freunden, die dich verstehen. Und dich wirklich mit ihnen verbindest und da philosophierst und ihnen Gefühle zeigst, was du da erlebt hast, und die hinterfragen das. Und so kommen dann echt tolle Nuggets und tolle Infos dann an den Tage. Einfach die Sachen rausbringen, verbalisieren, ne? Das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig bei diesen Erfahrungen, weil sonst haben wir das alles in uns drin, aber können das nicht verarbeiten.
Ja, genau. Es ist dann irgendwo drin, aber du hast den Zugang nicht mehr dazu. Und das ist das, was ich auch wirklich gemerkt habe. Also ich habe auch sehr oft schon recreational use jetzt gehabt mit Psychedelics, wo ich wirklich so gar nicht jetzt so zeremoniell und auch gar nicht so mit einer krassen Intention einfach LSD jetzt zum Beispiel konsumiert habe und super geile Erfahrung hatte, also eine geniale Erfahrung, aber danach ist nicht wirklich was passiert. Also ich habe nicht wirklich was mitgenommen. Und was ich immer sagen kann, ist, dass zum Beispiel, das hast du gesagt, dass dieses Gefühl, das man hat während der Erfahrung, das dann auch so ein bisschen wie zu anchoren, also zu sagen, okay, das ist jetzt dieses Gefühl, da, hier bin ich, so bin ich da hingekommen, das waren die Gedanken. Und wenn du dann eben wieder aus der Erfahrung kommst, dieses Gefühl dann immer wieder hervorzurufen, was schon so wie dich daran zu erinnern, dass dieses Gefühl da ist und schon immer da war und du es immer wieder hervorholen kannst. Was mir zum Beispiel sehr geholfen hat, ist direkt nach der Erfahrung, es, wie du gesagt hast, entweder zu journalen, wenn du das magst, oder es dann eben auch mit einer Person zu teilen und sehr detailliert die Erfahrung nochmal zu beschreiben und währenddessen das Gefühl nochmal direkt zu reproduzieren nach der Erfahrung. Also ich habe das Gefühl, dass da was im Hirn passiert, dass da die Synapsen, die da neu irgendwie miteinander verbunden worden sind, dass die dann direkt nochmal nachgeschmiert werden, dass da direkt nochmal was aufgebaut wird.
Auch eine sehr gute Technik für Integration ist gleich nach der Erfahrung, also sehr bald nach der Erfahrung, ein Video aufnehmen. Und ein Video aufnehmen und nochmal einfach sprechen und sich ausdrücken, was man fühlt. Ich mache das ganz oft mit meinen Kunden und die geben immer ihre Handys ab oder haben es gar nicht dabei. Und dann nehmen sie dann meistens mein Handy und ich schicke ihnen dann nach der Session, dann schicke ich ihnen das Video. Und es ist 99% der Fälle, wissen die Leute nicht mehr, was sie gesagt haben in diesem Video.
Krass.
Sind richtig krass so, wow, vielen Dank, Alex, das war eine richtig coole Idee. Und es ist wirklich eine coole Idee, weil da sind echt auch oft Sachen, die man sagt, ne, da kommt man, ist echt das Higher Self ist da wirklich 100% aktiv und man spricht da wirklich ganz tief und der Verstand ist da noch sehr, sehr am Schlafen, ne, sehr nicht aktiv und da kommen auch ganz tolle Nuggets und ja, einfach Insights nach außen mit so einem Video.
Ja, genau. Also ich habe auch mein eigenes Rhythmia-Video letztes Mal wieder ein bisschen geguckt und da habe ich auch so ein paar Sachen, die ich doch gesagt habe, ich so, wow, shit, krass, so stimmt. Das ist so diese Arroganz, die wir alle haben, dass wir denken, dass unser Verstand einfach alles sich merken kann, dass wir einfach so alle auf alles wieder zugreifen können und das ist wirklich nicht so. Was ich auch noch sagen kann, um eben abzuschließen, einfach um es nochmal so gesagt zu haben, ich finde, Integration geht dann aber auch nochmal eine Stufe weiter. Also bei mir zum Beispiel, mein Verstand, was ich durch Psychedelics lernen durfte, ist, dass mein Verstand sich sehr gerne selbst täuscht. Also auf Englisch sagt man Self-Deception, diese Selbsttäuschung. Das heißt, mein Verstand ist, oder mein Ego, wenn du so willst, ist sehr smart, die Geschichten so zu erzählen, dass sie sich für mich gut anhören. Also das geht so ein bisschen über dieses normale, positive Framen hinaus. Oder das gibt ja auch viele Leute, die dadurch auch ein geiles Leben haben, dadurch, dass du die halt alles so framest, wie du es halt für dich haben möchtest, oder? Life happens to me zum Beispiel versus for me. Also wenn du alles immer direkt so framest, dass es für dich passiert ist, dass du daraus was lernen kannst, dann ist es eine gesunde Form von Framing. Aber es ist noch keine wirkliche Selbsttäuschung, weil du gestehst dir immer noch ein, dass es halt passiert ist. Aber bei mir habe ich schon ein paar Mal rausgefunden, auch inklusive meiner ersten Erfahrung, dass mein Verstand mich gerne auch täuscht. Und wenn ich jetzt in dieser Psychedelic Experience das dann weiß, dass das passiert ist, ich das Gefühl kriege, für was wirklich richtig ist, also die Wahrheit für mich so spüre, dann reicht es in meinen Augen eben auch nicht, dann nur immer wieder darüber nachzudenken, sondern dann auch die nötigen Schritte zu machen. Das heißt, nach Rhythmia zum Beispiel mit meiner Schwester mal ein Gespräch zu führen, ein sehr offenes Gespräch, was ich noch nie gemacht habe, so, weißt du, mal so, was ich halt gespürt habe. Und das ist für mich auch Integration, oder zum ersten Mal ein paar Sachen mit meiner Freundin zu besprechen, die ich ihr noch nie gesagt habe, weil ich einfach merke, hey, es ist wichtig, dass sich ihr das auch sagt. Und das ist halt auch so etwas, während du auf der Psychedelic Experience bist, klingt das alles so, ja, ich mache das, es ist logisch, auf jeden Fall muss ich das machen. Aber sobald die Wirkung weg ist, hast du wieder Angst, es zu machen. Also dein Ego kommt zurück und sagt dir wieder, nein, sag das auf keinen Fall, mach das nicht, weil eben der Selbstschutzmechanismus wieder wirkt. Und dann über deinen eigenen Schatten zu springen und im nüchternen Zustand diese Schritte zu machen, das ist für mich der letzte Schritt der Integration, es dann wirklich auch ins richtige Leben zu kommunizieren und zu transportieren.
Sehr geil, Mann, ja. Das ist sehr wahr, Mann. Das ist sehr wahr, was du sagst. Das ist bei den, wie du sagst, auf der Reise ganz oft, dass man sagt, genau, ich mache das, ich habe diese und diese Gespräche, ich werde das und das jetzt in meinem Leben umkrempeln und dann wenn dann das Ego wieder da ist, der Alltag wieder da ist, dann vergisst man die Sachen oder man vergisst sie absichtlich. Und da ist es gut, dann wirklich diese Sachen festzuhalten und dann auch zu implementieren. Ja. Stimme ich dir bei, ja.
Jetzt, du bist ja wirklich auf dem Gebiet schon sehr weit. Also du bist nicht nur selbst persönlich weit gekommen mit deinen eigenen Erfahrungen, sondern du hast auch sehr viele Kunden in dem Bereich durch Prozesse geguidet. Du hast auch das Receive Retreat letztes Jahr organisiert in Portugal für meinen Inner Circle, in dem du ja auch Teil bist, und machst ja jetzt auch dieses Jahr wieder zwei Retreats und hast auch verschiedene Erfahrungen schon gemacht. Deswegen, weil wir jetzt gerade das Thema Psychedelics hier so offen besprechen und ich immer wieder super interessiert bin, was einfach Leute in ihrem Expert-Field so darüber sagen, hast du so ein Protokoll oder so im Allgemeinen so Präferenzen, welche Psychedelics sich eignen für welchen Zustand, oder hast du vielleicht da sogar irgendwelche so Spezial-Hacks oder Kombinationen von Psychedelics? Oder weil ich zum Beispiel hier in Mexiko, ich finde es krass, hier gibt es Retreats, ey, die machen Ayahuasca, dann Peyote, dann noch irgendwie DMT, und andere würden zum Beispiel jetzt sagen, das ist gar nicht gut, man sollte eigentlich sich nur auf eine psychedelische Substanz konzentrieren. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Meinungen, und deswegen würde es mich einmal interessieren, wie du das siehst, was du im Allgemeinen du darüber gelernt hast, über diese ganzen Substanzen.
Also ich habe zwei Mentoren. Einen hast du kennengelernt, der hat mir sehr viel beigebracht, und dann habe ich einen anderen Mentoren, der ist aus Ecuador. Und mit dem organisiere ich auch schon Ayahuasca-Zeremonien. Das ist ein Schamane aus dem Amazonas. Und der hat mir halt sehr viel Sachen auch beigebracht. Und der sagt ganz klar, man sollte eigentlich wenig Sachen mischen. Also Ayahuasca sollte man eigentlich nicht mischen, außer man macht es jetzt mit, was wir machen. Wir organisieren zwei Nächte zum Beispiel, zwei Nächte Retreat. Die erste Nacht ist Ayahuasca, die zweite Nacht ist Huachuma oder San Pedro. Diese beiden Pflanzen kann man gut mischen, weil Ayahuasca ist halt die innere Reise, die Mutter, ne? Und das Huachuma ist mehr der Vater. Das ist nach außen, ne, die Aktion, und das andere ist eher die Introspection, ne, dass man nach innen geht. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Ayahuasca mit Cannabis oder mit DMT, also das sagt er, das ist nicht wirklich gut, weil die Pflanzen sind sehr anders. Also Ayahuasca öffnet ja sehr die Sinne, Cannabis zum Beispiel ist nicht so öffnend. Also da halte ich mich schon an die Erfahrung von diesen Leuten, die mir die Sachen beigebracht haben, weil der Ruhmann, der macht seine Zeremonien mit Tradition, die machen das schon seit tausenden von Jahren in dieser Tradition, und es funktioniert. Die Leute sind glücklich, die Leute sind gesund in diesem Stamm, in dem Shuar-Stamm da in Ecuador. Die brauchen keinen Arzt, die gehen halt zum Schaman, der ist ihr Arzt. Und ich biete Psilocybin-Sessions an mit meinen Kunden. Da habe ich eine Rezeptur für das Psilocybin. Ich mische das mit verschiedenen anderen Substanzen, also mit Kakao und mit Lion's Mane. Das ist ja auch ein Pilz. Und dann für meine Retreats, da biete ich 5-MeO-DMT-Sessions an und halt auch die Psilocybin-Reisen. Aber da wird nichts gemischt. Also da machen wir arbeiten da auch mit verschiedenen Nootropics und so beim Retreat, aber das sind dann keine psychoaktiven Substanzen. Aber ja, ich habe da schon Protokolle und ich halte mich an die, denn ich denke ganz oft, less is more. Und wenn man da so viele Sachen mischt, dann weiß man auch nicht mehr wirklich, was wie wirkt. Und so ist es.
Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich meinte mit Mischen eher so, dass man eben in einer Woche halt eine Nacht Ayahuasca macht, dann an der anderen Huachuma. Und dann irgendwie nochmal irgendwie was anderes. So habe ich es eher gemeint, dass man, also weil diese Erfahrungen sind für mich halt alle sehr unterschiedlich. Also ich habe jetzt mal so aufgeschrieben hier, das Einfachste für mich, so rein für mich jetzt persönlich, war das Einfachste Mescalin. Also San Pedro habe ich damals konsumiert. Es gibt ja auch eben Peyote. Das war für mich so von der Intensität her und einfach auch von der psychischen Arbeit her, der einfachste Wirkstoff. Und dann kam für mich persönlich direkt LSD danach. Also LSD ist für mich sehr einfach zu handeln. Also ich habe das Gefühl, LSD geht auch weniger ins Herz und mehr in den Verstand immer noch. Und dann kamen für mich dann Mushrooms, wo ich wirklich das Gefühl habe, Mushrooms sind für mich immer noch, auch heute noch, in höheren Dosen sehr herzöffnend, sehr intensiv auch. Und dann auf der nächsten Stufe ist für mich dann aber auch DMT, also eben Ayahuasca oder auch DMT, wenn du das kannst ja auch rauchen, dann ist es aber für mich persönlich kein, also ich weiß nicht, wie du es siehst, ob du schon mal normales DMT gehabt hast, aber das ist für mich so schon nochmal ein ganz anderes Level als jetzt Mushrooms oder LSD, so DMT. Und dann 5-MAO, das ist ja das, was du auch noch angesprochen hast, das ist für mich nochmal so, also durch deinen Mentor kennenlernen dürfen. Und ich, also, das ist, also ich hätte geschätzt, es ist nochmal 10-mal stärker, 20-mal stärker als Ayahuasca gewesen. Also sowas habe ich noch nie erlebt. Und ich bin auch froh, habe ich es erst jetzt erlebt. Hätte ich vorher nicht die ganzen anderen Sachen erlebt und integriert, ich weiß nicht, was 5-MAO mit mir gemacht hätte, hey. Also, boah.
Ja, man nennt es ja The God's Molecule, ne? Es ist ja nicht umsonst. Das ist schon das stärkste Psychedelikum, das es gibt. Und ja, es ist auf jeden Fall sehr intensiv. Und ja, ich habe auch die schönsten Erfahrungen habe ich auch mit 5-MAO gehabt. Also wenn man da wirklich loslassen kann, dann ist es wirklich eine ganz tolle Erfahrung. Dann kann man wirklich sehr, sehr tief gehen. Ich bin da auch sehr dankbar, dass ich habe es auch relativ spät erst das erste Mal gehabt. War auch letztes Jahr. Wir haben es zusammen gemacht, das erste Mal. Er das erste Mal und ich mit ihm zusammen. War eine tolle Erfahrung. Ja.
Hast du es seither nochmal gemacht?
Ja, ich habe seither nochmal 6-mal.
Wow.
6-mal. Aber einmal, also es waren 3-mal und dann das 4. Mal haben wir es 3-mal geraucht.
Ja, so wie ich.
Und da, das ist schon krass, ne? Also man kann da echt viel machen auch, ne? Ich weiß nicht, ob du auch Instrumente gespielt hast und getrommelt und getanzt und da lässt man echt viel raus. So.
Also ich glaube auch, dass ich die Erfahrung mit Han, also ich glaube, so eine Erfahrung, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich diese Erfahrung annähernd so gehabt hätte ohne ihn. Also seine Energie und dieser Durchdruck. Weil ich halt auch so ein Typ bin, man, also auch bei Ayahuasca, da habe ich halt auch nach 4 Cups, ich war immer noch am Start. Also weißt du, ich wusste immer noch, was abgeht. So, ich war immer noch so, ich war richtig weg, aber ich war trotzdem so, es ist alles gut. Also ich hatte nie Panik so und es war nie so, break the chains. So. Ja. Aber dann mit ihm, als ich dann so den 2. gehabt habe und ich schon so gedacht habe, Alter, wie kann man sich jetzt noch mal mehr aus dem Leben ficken? Und er dann gesagt hat, ja, Misha, dann musst du es jetzt noch mal machen. Und dann wirklich so, was danach passiert ist, also ich schaffe es bis heute nicht, ein Video dazu zu machen. Weil wenn ich das Video mache zu dieser Erfahrung, dann muss ich das noch mal, also ich kann es auch reproduzieren, was da passiert ist. Also ich bin in der Lage, jetzt immer wieder in diesen Moment reinzutappen, in diesen God, nenn es, was es auch immer es ist, nenn es God Consciousness, Source Energy Consciousness, was es auch immer ist, aber ich schaff's manchmal immer wieder dort reinzugehen kurz, so eben mit diesem Anchoring und das gibt mir immer wieder so dieses Gefühl, heilige Scheiße, so, weißt du, es ist so, es lässt mich nicht mehr los.
Ja, Mann, also ich hatte ja auch so eine Erfahrung, das ist, man kann da wirklich wieder reintappen, ne, und dann man spürt dann, dass man wirklich alles ist, wir sind alles.
Ja.
Wir sind alles und alles ist in uns drin. Und ja, er macht das ganz toll. Ich lerne das jetzt auch zu facilitaten mit ihm. Und ich bin da sehr, sehr dankbar, ihn als Mentor zu haben. Der macht das wirklich alles rein intuitiv. Wow. Er benutzt null Verstand bei seiner ganzen Arbeit. Er macht alles rein. Er sagt, das ist eine höhere Kraft, die guidet ihn. Mhm. Und das ist wirklich so. Wenn ich ihn beobachte, macht das alles voll im Flow.
Also das merkt man aber auch. Das Krasse ist, er hat ja diese ganzen Instrumente bei sich. Also so hat es auf jeden Fall bei mir gemacht, so mit den ganzen Instrumenten, mit diesen Klangschalen. Und dann irgendwann hat er den Gong auch noch getriggert. Und das Ding ist, als ich in dieser Erfahrung drin war, habe ich nicht mal gecheckt, dass dieser Gong Teil von der Außenwelt war. Also ich habe mich ja komplett aufgelöst. Ich war ja weg. Also da gab es nichts mehr. Also für mich ist es auch mehr als ein Ego-Death. So, für mich ist das, was ich dort erlebt habe, das war Physical Death für mich so. Also es hat sich so angefühlt, dass, okay, also das Letzte, was mein Ego noch gesagt hat, ist, okay, Misha, dieses Mal hast du es übertrieben. Das war's. So. Jetzt hast du es, jetzt bist du weg. So. Ja. Also war das so die letzte Message. So. Und als ich dann hier in einem Soundhealing war in Mexiko vor ein paar Wochen und der Typ dann diesen Gong geschlagen hat, hey, ich war direkt wieder in diesem Moment, Mann. Ich so, boah, jetzt check ich's, der hat einen Gong weißt du, der Gong war plötzlich wieder da. So.
Ja.
Das ist unglaublich.
Ja. Diese Vibration, ja. Ne? Die ganz alle Zellen unseres Körpers vibrieren damit, mit diesen, ja. Mit diesen, das ist schon krass, ja. mein Durchbruch auch mit 5MU war auch dabei Han, und 2 Tage davor habe ich eine Mushroom Ceremony alleine gemacht und war richtig offen und habe dem Yasha von Set und Setting dann eine Sprachnachricht geschickt, habe gesagt, hey, ich mache morgen 5MU zum 3. Mal, aber ich hatte noch nie einen richtigen Durchbruch. Also ein Tipp für mich, für die Session. Und da meinte Yasha, ja, Alex, sterbe.
Ja, ready to die.
Genau, ich habe dann angehört, sterbe. Ich habe gesagt, war erst schockiert, und dann habe ich gesagt, scheiße, das ist echt so.
Ja.
Und als ich das geraucht habe, ich habe echt gesagt, hey, ich sterbe jetzt. Ich rauche das und ich springe über die Klippe. Und scheißegal, was passiert. Und das, so konnte ich das Ego dann wirklich auch überlisten. Das Ego dann hat sich damit abgefunden,
ja,
dass es sterben wird. Und wenn man das so loslässt, dann kann man wirklich loslassen in die Erfahrung.
Ja, also ich habe viele krasse Hunde kennengelernt in meinem Leben, die wirklich extrem viele krasse Sachen gemacht haben in ihrem Leben. Aber wenn wir dann über Psychedelics reden und vor allem über sowas wie 5MU, das ist dann für die sogar zu krass. Also ich habe es auch unterschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich halt nie, bis auf wirklich eine Erfahrung, die allererste Mushroom-Erfahrung, noch nie wirklich so die Kontrolle verloren habe, weißt du? Und dann eben zu realisieren, da gibt's gar keine Kontrolle und alles das, also diese ganzen Levels, die du durchbrichst. Es ist auch wirklich so, der Yasha hat auch auf dem Podcast gesagt von Set and Setting, so, es ist so, du putzt einmal das Rohr durch. Und so ist es wirklich. Also ich habe seither auch gar kein Bedürfnis mehr gehabt, irgendwie eine Ceremony zu machen, weil ich integriere immer noch, es ist jetzt auch schon 5 Monate her oder so. Oh, das fühlt sich auf jeden Fall an wie 5 Monate, aber es waren, glaube ich, 3,5 Monate jetzt ist es her. Und ich habe seither 1 oder 2 Mal noch mit LSD gearbeitet, und das Krasse ist, die Dosis, die ich verwendet habe bei LSD, das war die halbe Dosis, die ich sonst immer konsumiere, und ich habe es noch krasser gespürt denn je. So. Also mit 75 Mikrogramm bin ich direkt wieder dort rein, so in dieses Scheiß, nennt eben, wie gesagt, was es auch immer ist, so dieses Field. Ich weiß nicht, Mann, also wenn du sagst, du bietest das in deinen Retreats an, würdest du sagen, das ist eigentlich nicht ein Einsteiger-Thema, oder? Also eigentlich, der Grund, warum ich frage, ist auch, wie du es halt auch einschätzt, so von der Hierarchie her. Also warum zum Beispiel arbeitest du nicht mit LSD jetzt? Also gibt es da einen Grund dafür? Ist das einfach Präferenz? Ist das einfach nicht deine Substanz? Oder ist es nicht natural für dich? Oder was ist so der Grund?
Also ich biete es an. Es war eigentlich ganz spontan, dass ich mich entschieden habe dafür, letztes Jahr. Es ist ja auch ein Retreat, das 5 Tage geht, wo die Leute sich wirklich von Tag zu Tag darauf vorbereiten, ne, mit Meditation, mit Breathwork, mit Movement, mit Yoga, mit Sound Healing, mit einem Eisbad, mit Stand-Up-Paddling. Also man ist da wirklich konstant, wird man da aufgefordert, die Komfortzone zu verlassen. Man verbindet sich mit den anderen Leuten, man verbindet sich mit sich selbst, dass man dann auch wirklich loslassen kann bei einem Eisbad und dann auch bei der Psychedelic Ceremony. Wir haben uns entschieden, das mit 5MU zu machen, weil einfach es fühlte sich gut an, und der Aufbau ist natürlich sehr, sehr gut gemacht dafür. Und wir haben natürlich, da es ein Retreat ist und da es alles meistens Leute sind, die Einsteiger sind, machen wir dann natürlich nicht eine starke Dosierung. Also es wird dann eine Handshake-Dosierung verabreicht, dass wir das auch wirklich mit Verantwortung machen können. Es ist ja immer, so ein Retreat hat natürlich immer Plus und Kontras. Ne? Es sind 5 Tage, man muss sich da entscheiden. Und das 5MU hat natürlich einen großen Vorteil, das dauert sehr, sehr kurz nur. Wenn du so eine LSD-Reise machst oder so eine Psilocybin, ist dann der ganze Tag ist weg. Und das ist halt bei 5MU nicht so. Und so konnten wir das gut rein integrieren in das Programm. Und trotzdem den Leuten eine tolle Erfahrung bieten mit einer kleinen Handshake-Dosierung, aber dass sie trotzdem was erfahren. Und wie gesagt, mit der ganzen Arbeit, die sie vorher gemacht haben, die ganze Meditation, diese ganze Breathwork und so, dann ist ihr Ego schon so präpariert und programmiert, und dass sie es dann viel besser loslassen können weil das die Zeremonie ist dann der letzte Abend, so dass es dann Das ist, baut dann aufeinander auf, halt diese ganzen Praktiken.
Ja, spannend, ist wirklich spannend. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich sehr froh war, dass ich noch ein bisschen länger gewartet habe für mich. Ich bin jetzt auch noch nicht so erfahren, würde ich sagen, aber ich habe jetzt doch mittlerweile sehr gute, also ich habe jetzt so diesen Level erreicht, wo ich halt auch wirklich weiß, also nicht nur mein Verstand weiß, sondern auch unterbewusst weiß ich halt immer, dass ich loslassen kann. Also dass es alles gut ist. So, dieses Vertrauen ist jetzt halt auch da. Und das ist, glaube ich, auch das Allerwichtigste bei solchen Erfahrungen. Und das wird mich jetzt auch so ein bisschen zum nächsten Punkt bringen, weil das Ding ist ja, es gibt so zwei Sachen, wo ich immer so super irgendwie so super interessiert dran bin, wenn ich mit Leuten anfange zu arbeiten. Und zwar erstens mal so, woher kommen die? Was haben die schon so für Lebenserfahrung? Und eben dann auch so, sind die schon mit Psychedelics in Kontakt gekommen? Und bei dir war es so, du bist älter als ich, du hast extrem viele Erfahrungen, die ich nie gehabt habe. Weißt du, auch so, weil du eben auch schon, du bist durch mehr Länder gereist und so, hast auch wirklich sehr viel durchgemacht. Und du hast dich dann aber trotzdem bei mir fürs Mentoring entschieden. Deswegen würde es mich einfach mal so interessieren, wenn du jetzt so diesen ganzen psychedelic work betrachtest und jetzt mal so, das ist ja auch sehr viel emotional dabei. Und dann guckst du mal so an, was jetzt bei dir im Mentoring passiert ist. Was würdest du denn sagen, hat dir das nochmal zusätzlich gebracht oder was sind so diese Aspekte, die du vor diesem Mentoring nie in diesen psychedelic experiences hattest, wenn man das so sagen kann? Also kannst du das vielleicht mal so in deinen Worten erklären?
Was das Mentoring mir wirklich gebracht hat, war Klarheit im Sinne von, ich war eigentlich in einer Komfortzone. Also ich habe mein Business, ich organisiere Zeremonien, aber das Mentoring hat mir nochmal gezeigt, dass ich noch viel mehr kann, dass ich noch viel mehr Potenzial habe, dass da noch viel mehr da ist, dass ich noch viel mehr aus mir rauskommen kann und wirklich meine Visionen und meine Träume manifestieren kann. Und da ist das Mentoring halt so gut, weil es ist halt Step by Step so aufgebaut, dass du wirklich rauskommst aus diesem Schlaf oder aus dieser Unklarheit und es weckt dich auf und es bringt dich, es fordert dich wirklich rauszugehen aus der Komfortzone, in deine Schwächen reinzuschauen. Was willst du eigentlich von dem Leben? Ist es denn, willst du so mal weitermachen oder willst du was reißen? Willst du wirklich was ändern in diesem Leben und deinen Träumen wirklich auch nachgehen? Und das war so ein toller Punkt, weil ich hatte immer schon eigentlich diesen Traum, so Retreats zu organisieren, aber etwas Besonderes zu machen und nicht irgendwie nur 15 irgendwie Wellness oder wie jedes macht, Surf und Yoga, Meditation. Nee, ich wollte irgendwas anderes machen, was Besonderes. Und da war das Mentoring dieser Trigger, der mir dieses Feuer, es war eine kleine Flamme, war da, aber diese große Flamme, die ist dann explodiert und so kam ich dann zu diesen Erkenntnissen und habe dann nicht mehr aus Angst es nicht gemacht, sondern habe einfach vertraut und habe es einfach in die Welt manifestiert. Und das war wirklich, da bin ich super dankbar. Man, ich bin, wie gesagt, älter, aber der ganze Vibe im Mentoring auch, die Leute waren super, das ist eine richtige Community halt gleich gewesen. Und die Leute haben einen auch gepusht und wir haben uns gegenseitig gepusht, hatten ähnliche Interessen alle und ich habe dann halt gesagt, hey, ich würde also gerne so einen Versuchsballon machen für einen Retreat und haben dann gleich alle gesagt, hey, wir möchten dabei sein und ja, und so kam es dann. Also das war auf jeden Fall das beste Investment, das ich je in mich selbst gemacht habe. Also geil. Ohne Frage.
Geil. Ja. Gab es denn aber trotzdem so Zweifel vor dem Mentoring? Weil ich sag's dir, wie ich bin, so. Das ist mein Verstand. Vielleicht hast du ganz einen anderen Verstand, der anders arbeitet. Aber mein Verstand arbeitet immer so, dass ich zum Beispiel, als ich für Rhythmia mich angemeldet habe, ich so diese Story mir erzählt habe, ja, da sind so Leute, die irgendwie so voll nicht auf meinem Level sind und das wird dann vielleicht voll nicht geil und eigentlich sollte ich doch viel lieber so in den Dschungel gehen und das voll alleine machen. Das ist doch viel krasser für mich. Also ich habe dann trotzdem immer so diese Zweifel gehabt vor der Erfahrung, ob das jetzt wirklich das Richtige ist für mich. Hattest du so Zweifel auch oder warst du da einfach so voll committed, hast gesagt, ich weiß, dass das das Richtige ist?
Ich hatte eigentlich gar nicht vor, beim Mentoring mitzumachen. Ich habe da einfach nur mal so einen Call, ne, habe mich da eingetragen und wollte mir das mal so anhören. Aber dann habe ich plötzlich so eine Connection auch gespürt im ersten Gespräch gleich mit der Juliane. Und dass ich mich dann echt dann auch entschieden habe, ich möchte es machen. Ich möchte es unbedingt machen. Ich habe dann auch nicht mehr nach hinten geschaut. Ich habe gesagt, ich mache das. Ich habe dieses Commitment gemacht. Klar, ich habe mir gedacht, ja, ich bin bestimmt jetzt der Älteste, der jetzt da am Start ist. Aber scheißegal. Es ist ja egal, wie alt du bist, am Ende zählt, wie du dich gibst und was innen drin ist. Und ich sag immer, ich habe schon viel 18-Jährige getroffen, die sind sehr konservativ und sind nicht sehr weit entwickelt. Aber ich habe auch schon 65-Jährige getroffen, die sind super offen und super jung, haben eine junge Seele. Also, und da habe ich dann einfach gesagt, ey, scheißegal, ich mach das jetzt und hab's auch nie bereut.
Gab es denn irgendwie so Übereinschneidungen irgendwie so mit Psychedelic-Erfahrungen, dass du irgendwie bei gewissen Aufgaben auch so aus der Komfortzone gerissen wurdest? Oder war es wirklich so, dass du immer schon, also würdest du sagen, deine Lebenserfahrung hat dir geholfen, das Mentoring besser abzuschließen? Oder gab es da eigentlich so auch so Überraschungen vielleicht auch so irgendwie, wo du gesagt hast, während des Prozesses so, oh shit, Mann, das ist ja krass, was ich gedacht habe oder so?
Ja, auf jeden Fall. Also das Mentoring hat mich sehr aus der Komfortzone rausgeholt, weil es geht ja, man fängt ja sehr gleich mit den Schwächen und Ängsten an. Ne? Es ist ja schon, geht schon sehr, sehr deep los gleich. Ich hatte in meinen ganzen Psychedelic-Erfahrungen hatte ich sehr gute Insights und so, aber die Struktur von so einem Mentoring, das 8 Wochen lang geht, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache, als wenn du jetzt eine Psychedelic-Erfahrung machst oder, ne? Das ist alles sehr, sehr gut aufgebaut. Ich habe das wirklich sehr, sehr gut aufgebaut. Ich habe in meinem Testimonial gesagt, ich habe in 4 Jahren Uni nicht so viel gelernt wie in 8 Wochen in eurem Mentoring. Das ist einfach wirklich super aufgebaut. Ich werde jetzt auch 2.0 jetzt auch durchgehen nochmal, einfach nochmal Update machen, weil es einfach gut tut und es bringt einen raus aus diesem Trott und es gibt ein Feuer und es gibt eine Klarheit. Und es ist auf jeden Fall, ich habe das auf jeden Fall nicht erwartet, dass es so deep geht. Es war, man muss wirklich ja schon mit sehr viel Ehrlichkeit an die Sache rangehen und sich da wirklich nackt zeigen, ne? Und da wirklich die Schwächen und die Schattenseiten da wirklich zugeben und sich eingestehen einfach, dass man noch viel lernen kann und dass da viel Potenzial ist. Und das ist auf jeden Fall immer sehr wichtig, dass man sich selbst herausfordert, da zu wachsen, aus der Komfortzone rauszugehen. Nur so wächst man. Das ist wirklich so.
Mhm. Also kann man sagen, dass es so ein bisschen so diese Blindspots einfach aufgezeigt hat, wo du selbst zu lieb mit dir warst oder einfach so ein bisschen zu selbstgefällig wurdest, kann man das so sagen. Und dann hast du einfach dort auch dann die Action-Steps ergriffen.
Genau, ich war auf dem Sofa und das Mentoring hat mich eingeladen, mal wieder rauszugehen auf die frische Luft, neue Sachen zu erkunden und nicht auf dem Sofa vom Fernseher zu bleiben, so gesehen.
Was ist denn die Vision, dass das vielleicht mal alle hören hier, weil wir wie gesagt, du hast ja durch das Mentoring auch dein eigenes Retreat gestartet. War das dann auch die Vision des Retreat allein oder geht's jetzt noch weiter? Also wo siehst du dich so in den nächsten Jahren? Was ist so der Weg, der jetzt vor dir liegt?
Ja, also die Vision, ne, mein Projekt für das Mentoring war das Retreat mit eurer Hilfe, mit deiner Hilfe. Ne? Du hast mir den Namen sogar gegeben dafür, die Idee für den Namen. Das war ganz klar das Projekt für das Mentoring. Und mein Weg sehe ich, dass ich will weiterhin mit Menschen zusammenarbeiten, auch mit solchen Events. Ich liebe Events zu organisieren, wo ich Leute einfach zusammenbringe, wo ich Spezialisten zusammenbringe, wo ich gar nicht mal sehr im Mittelpunkt stehe, sondern ich bringe einfach echt tolle Menschen zusammen, die über Mindset, die über Psychedelics, die über Movement und über verschiedene Disziplinen sich auskennen und dieses Wissen, diese Weisheit weitergeben, sehe ich mich ganz klar, solche Events weiterhin zu organisieren. Das ist so meine Vision. Ich will die Retreats aufbauen, ausbauen auch, dass sie mindestens 3 bis 4 Mal im Jahr stattfinden. Es gibt ja Exclusive und dann habe ich mal auch welche, die sind dann open für Public, aber wie gesagt, manche sind Exclusive für Chains Live. Also ich will auch langfristig hier in Portugal bleiben, vielleicht auch dann ein paar Retreats international organisieren mit anderen Locations. Aber das sind alles noch Projekte für die Zukunft. Jetzt möchte ich erstmal hier in Portugal ein paar im Jahr organisieren, sehen, wie das Feedback ist, das optimieren und mich dann natürlich auch weiterentwickeln mit Psychedelics. Ich mache jetzt so ein Mentorship mit meinem Mentor, dass ich da mit ihm noch intensiv jetzt zusammenarbeite, die dann noch mehr Wissen mir aneigne, um Leute zu guiden mit solchen Sessions und Leuten einfach zu helfen. Das ist so ganz klar meine Mission. Ich spüre das. Ich merke, wenn Menschen sich heilen, dann heile ich mich selbst. So. Ja. Diese Heilung, dass ich diese Heilung miterlebe von anderen, heilt mich. Und das ist schön. So ganz klar mein Purpose.
Geil. Ja, ist richtig geil, hast du schön auch gesagt. Was ich auch nochmal unterstreichen will, das ist nämlich etwas, was ich bei mir selbst auch beobachte. Und ich glaube, das ist vielen Leuten auch gar nicht bewusst, weil wir ja immer so von diesen großen Worten sprechen wie Purpose und Vision. Bei der Vision geht es ja nicht darum, irgendwie ein Ziel zu erreichen, irgendwie zu sagen, hey, ich will irgendwie dorthin kommen und das alles haben, sondern es geht vielmehr darum, dass du die Richtung hast, in die du losläufst. Und während du in diese Richtung läufst, entstehen ja dann auch wieder neue Ereignisse, die dich dann auch wieder feinjustieren. Also du weißt dann immer mehr, okay, gut, mehr in die Richtung, nochmal ein bisschen mehr in die. Das heißt, es ist nie gerade eine Linie. Es wird immer kleine Prozesse geben. Und was ich auf jeden Fall auch raushöre bei dir, ist, dass du auch sehr intuitiv bist. Also das heißt, du sagst jetzt nicht irgendwie, ich will irgendwie bis 2025 das krasseste Retreat in Portugal machen, sondern du sagst, ich mache jetzt mal ein paar Retreats dieses Jahr und guck mal, wie sich das anfühlt. Und das ist ja, so habe ich zum Beispiel auch das Mentoring gestartet. Also als ich das Mentoring 2019 gestartet habe, zum ersten Mal so in dieser systematisierten Form, wie wir es jetzt haben, da habe ich auch zum Christian gesagt, du, ich weiß nicht, ob ich da drauf für die nächsten 5 Jahre Bock habe. Ich will das jetzt einfach mal testen. Und wenn sich das richtig anfühlt, dann mache ich weiter. So. Und jetzt haben wir uns, wie gesagt, entschieden, das Mentoring 2.0 zu machen, weil sich es eben richtig angefühlt hat. Und ich gesagt habe, okay, jetzt kann ich meine Vision nochmal weiter stricken. Das heißt, diese Vision, die wird jedes Jahr oder vielleicht sogar alle 3 bis 6 Monate leicht angepasst. Und dadurch werden natürlich dann auch Ziele immer mehr konkret. Und das ist auch dieser Prozess, den wir im Mentoring den Leuten beibringen. Aber es ist für viele Leute einfach so erschlagend, wenn sie immer wieder hören, ja, der hat jetzt schon alles. Also ich weiß nicht alles. Ich weiß nicht, was in 5 Jahren genau sein wird. So, nur weil ich eine Vision habe, heißt es noch nichts, oder? Würdest du sagen, das ist bei dir ähnlich? Oder wie gehst du da rein? Also jetzt vor allem nach einem Jahr fast, bis jetzt schon, ich glaube, im März hast du gestartet bei uns. Wie gehst du aktuell vor bei dieser Erweiterung?
Ja, ich bin da sehr intuitiv. Ich zeige mich sehr offen für neue Sachen. Ich gebe mich offen für neue Möglichkeiten, für neue Erfahrungen. Und ich sage jetzt nicht, dass ich jetzt einen Plan habe, der jetzt Step by Step jetzt verfolgt werden muss. Ich bin da eher offen, intuitiv. Ja, go with the flow auch. Also ich habe schon meine Vision und ich mache auch viel weiterhin Visualisierung und stelle mir Sachen vor, die sich gern manifestieren sollen. Eine dieser Sachen war auch dieses Podcast-Gespräch mit dir. Das manifestiert sich jetzt. Und diese Kraft der Manifestation und der Visualisierung, die ist einfach richtig krass, ne? Und da glaube ich einfach dran. Ich habe da einfach wirklich Vertrauen, dass sich die richtigen Sachen auch zeigen werden. So war es eigentlich immer bei mir im Leben. Ich muss eigentlich nicht sehr viel machen. Ich muss einfach nur bewusst sein. Bewusstsein für die Möglichkeiten. Und dann mich natürlich, ne, wenn sich die Möglichkeiten geben, diese dann auch wahrnehmen und dann die Arbeit reinstecken. Und dann flow ich auch, ganz klar.
Geil, Mann. Jetzt nochmal zum Receive. Also das nächste Mal findet das, glaube ich, jetzt im Mai statt. Glaubst du, das wird alles auch funktionieren? Oder bist du da... Weil das ist ja so ein bisschen das, was jetzt auch viele Leute davon abhält, Retreats zu machen, weil man halt nicht wirklich weiß, was sein wird. Bist du da zuversichtlich allgemein?
Ja, ich bin auf jeden Fall zuversichtlich. Also letztes Jahr hatten wir auch Lockdown, aber der ging dann nur bis Ende März. Deswegen, also ich bin da sehr zuversichtlich, dass sich das öffnen wird. Auf jeden Fall bis Mai. Das Retreat ist ausgebucht. Wenn es nicht stattfindet, dann müssen wir halt die Tickets verschieben nach Oktober. Dann ist ja noch das nächste. Oder ich gebe halt den Leuten das Geld natürlich zurück. Aber es wird so sein, wie es sein soll. Also da habe ich dann auch natürlich nicht keinen Einfluss. Aber einfach Vertrauen, denke ich, ist immer der richtige Weg, dass man Vertrauen hat in die Zukunft. Und das ist it will be how it should be, ist, denk ich, ein gutes Mindset.
Ich weiß nicht, ob das in allgemein noch in reinpasst, weil wir haben ja mal darüber geredet, dass du in der Poly-Community gelebt hast für eine kurze Zeit. Und ich finde das Thema einfach ultra interessant. Wollen wir darüber reden? Hättest du da Bock drauf?
Ja, klar.
Ja, okay. Also wir haben uns ja auch schon persönlich, also das ist auch nochmal lustig so, wir haben uns ja persönlich dann auch kennengelernt in Portugal und einfach auch den Vibe direkt zusammengespürt. Das fand ich ja zum Beispiel auch geil. Also es ist ja dann nicht nur beim Mentoring geblieben, sondern es ist jetzt auch eine Freundschaft daraus entstanden. Ich habe auch richtig Bock, dich wiederzusehen und ich bin dir auch dankbar für deine Connections. Wenn ich jetzt mal so diesen perfekten Mentoring-Customer-Journey für mich nochmal so von außen anschaue, würde ich sagen, ist es bei dir auf jeden Fall genauso gewesen. Also die perfekte Customer Journey. Das heißt, du hast nicht nur das Mentoring abgeschlossen und deine Vision jetzt auch umgesetzt. Das ist ja schon also für uns das Mindeste, dass jeder das macht, sondern du hast dann auch Mehrwert für den Inner Circle generiert. Mehrwert für mich generiert. Ich durfte ans Retreat kommen mit meiner Schwester, mit meiner Freundin. Alle haben sich getroffen. Das war ja auch so eine Co-Creation. Und dann habe ich noch über dich eben deinen Mentor kennengelernt, den Hahn, habe selbst auch noch eine life-changing Experience gehabt. Und das hat uns jetzt auch so ein bisschen zusammengeschweißt. Und dadurch sind ja auch viele Gespräche entstanden. So. Und an ein Gespräch kann ich mich noch gut erinnern, als wir da die vegane Pizza gegessen haben. Da haben wir so ein bisschen über offene Beziehung gesprochen und die Challenges, die man als Mann vielleicht auch hat. Und das ist so ein Thema, das finde ich auch immer wieder super interessant, vor allem von Leuten, die da schon Erfahrung gemacht haben. Weil die wenigsten haben wirklich Erfahrung damit gemacht. Die meisten Leute sagen so, ja, ich habe mal ein Buch darüber gelesen. So. Aber du hast ja sogar den Schritt gemacht und in einer Poly-Community gelebt. Ist es so richtig, wenn ich das so sage?
Ja, also es war eine Community. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie ausdrücklich Poly war. Aber es war halt so eine alternative Community, wo die Leute einfach sehr freizügig und sehr offen gelebt haben. Ich habe mich dann auch zwischenzeitlich, es gibt ja hier unten in Portugal eine sehr bekannte Community, die heißt Tamera. Und das ist eine der größten Communities überhaupt weltweit. Und die ist eine Poly-Community. Da habe ich nicht gewohnt. Ich habe in einer kleineren Community hier unten an der Algarve gelebt. Tamera ist ein bisschen weiter nördlich. Und ich habe mich dann auch bei Tamera beworben, weil um da zu leben, muss man sich eigentlich bewerben oder man hat finanzielles Kapital, das man da investiert. Ich habe mich da beworben, um halt so einen Community-Kurs zu machen für diesen Poly-Lifestyle, weil es ist halt eine polyamorous Community da. Habe ich aber dann nicht gemacht. Ich hatte aber gute Freunde, die da auch länger gewohnt haben. Ich habe die Community auch besucht, war jetzt aber nicht, dass ich da jetzt gewohnt habe.
Was ist denn allgemein so deine Erfahrung mit solchen Sachen oder im Allgemeinen so deine Meinung zu dem Thema? Weil Polyamory ist ja nochmal was anderes als eine offene Beziehung oder Polygam, wo du halt einfach irgendwie mehrere Partner hast, sondern bei Polyamory geht es ja so weit, dass du wirklich auch mehrere Liebesbeziehungen führst gleichzeitig. Und das ist ja, also für mich jedenfalls ein sehr faszinierendes Thema. Ich habe mir dazu auch erst gerade einen Film reingezogen, den ich hier auch empfehlen kann, jeden, der sich für das Thema interessiert, der heißt Professor Martin and the Wonder Woman. Es ist beruht auf einer wahren Geschichte von dem Typen, der den Wonder Woman Comic damals geschrieben hat. Und der hat auch, das war ein Psychologe, der auch diesen Polygraphen, diesen Lügendetektor-Test gemacht hat und eben auch dieses DISC-Modell entworfen hat. Und als ich diesen Film so gesehen habe, habe ich so zum ersten Mal so überhaupt gecheckt, dass das eine Option ist, die wirklich scheinbar auch funktionieren kann, wenn man natürlich die ganzen gesellschaftlichen Normen fallen lässt und sich davon auch nicht beeinflussen lässt. Und das ist ja ein großes Wenn. Also das ist ja eigentlich fast unmöglich. Also es ist ja wirklich so, es ist ja heute schon schwer, kleinere Entscheidungen zu machen, die so ein bisschen unkonventionell sind und sowas wie mit mehreren Leuten fast schon so zusammenleben und in einer Liebesbeziehung sein. Das ist ja, ich würde mal sagen, so unkonventioneller geht's ja fast nicht, oder?
Ja, also in diesem Tamera, wenn du dir vorstellst, mein Kumpel, der war da, der hat diesen Kurs gemacht, der war da über 3 Monate. Und da ist es so, dass du einfach so Love Huts hast, also so Liebeszelte. Und wenn immer du jemanden attraktiv findest, gehst du halt auf die Person zu und sagst, hey, willst du mit mir ins Love Hut kommen heute Abend oder jetzt oder was weiß ich? Und die Person kann dann ja oder nein sagen. Und so ist es dann halt alles sehr unkompliziert. In der Community, wo ich gelebt habe, war das nicht so. Das war eine alternative Community, aber es gab nicht jetzt diesen polyamorous Lifestyle. Aber was mein Freund mir halt gesagt hat, so, und ich habe halt dann auch länger viel Zeit mit ihm verbracht, ist, dass er sich dann, für ihn war es sehr schwierig, weil er hat sich dann schnell in jemanden verliebt, wirklich verliebt auch, hat dann aber natürlich erlebt, dass dieses Mädel oder diese Frau dann halt ganz viele andere Partner dann hatte. Und für ihn war das dann natürlich schwierig, das dann so zu sehen und zu erleben. Und er hat dann nach 3 Monaten gesagt, dass es für ihn nicht sein Ding ist. Hat Vor- und Nachteile. Ich denke mal, ich weiß nicht, ob es was für mich wäre, weil man muss dann schon sehr unattached sein, ne? In der Situation, denke ich.
Ja, also das Ding ist ja, Eifersucht ist ja ein Gefühl, das ja komplett natürlich ist. Also man nennt das Pair-Bonding, dass du eigentlich mit einer Person ein Paar bildest. Also das ist schon so evolutionär ein Thema. Wenn du mit einer Person zusammen bist und mit ihr auch Sex hast, dass du dich dann so mit ihr zusammenschweißt. Und wenn die natürlich dann, oder du natürlich dann eine andere Partnerin hat, dann löst es ein Gefühl aus von so, also ein ungutes Gefühl, was auch evolutionär bedingt wichtig ist, weil das dann eben so diesen Effekt auslöst, so hey, ich darf hier nicht alleine gelassen werden, so, oder? Also das ist so, das kann man, glaube ich, auch nicht abstellen, aber es gibt dieses Wort, mit dem habe ich mich jetzt beschäftigt, das heißt Compersion. Das ist nicht wirklich natürlich, das hat man nicht von Geburt aus, Compersion, aber das ist so diese Dynamik, wo du anfängst, die Person, die du liebst, wenn die eine schöne Erfahrung hat, mit einem, also egal, ob das jetzt sexuell ist oder irgendwas, dass du dich dann für diese Person freust. Also es ist dann so dieses, man muss das so sich ein bisschen wie antrainieren, wie man ja auch andere Sachen, die nicht natürlich sind, wie zum Beispiel eine Wettkampfdiät. So. Ist ja auch nicht natürlich so, um das Ziel zu erreichen. Aber man kann eben dann mit seinem Verstand da in diesen Modus reinkommen, wo man dann auch Freude empfindet, wenn dein Liebespartner auch Freude empfindet. Und das ist, glaube ich, so ein Konzept, das eben sehr viel Arbeit braucht und dann eben wahrscheinlich auch dieses Gefühl von Eifersucht vielleicht irgendwie aushebeln kann. Aber ganz wegkriegen kriegt man es wahrscheinlich nie. Man wird sich dann einfach bewusst, dass es da ist und identifiziert sich nicht mehr damit. So weit bin ich jetzt schon mal gekommen, so in meiner persönlichen Recherche, um es mal so zu sagen.
Nice. Das ist auf jeden Fall eine Thematik, die mich schon auch sehr, ich finde es sehr, sehr interessant. Aber ich weiß nicht, ob ich die Balls hätte, sowas zu machen. Ich bin ja auch in einer sehr glücklichen Beziehung. Jetzt habe ich nicht den Bedarf, es irgendwie da sowas zu experimentieren. Ich weiß auch nicht, ob das mein Ding so wäre. Weil ich bin auch der Auffassung zum Beispiel, wenn man halt Sex hat mit verschiedenen Menschen, dann nimmt man ja auch Energie auf von dieser Person. Und wenn man jetzt verschiedene Partner hat, dann nimmt man immer Energie auf von diesen verschiedenen Partnern und man nimmt auch die Energie auf, die diese Person mit anderen Leuten hatte. Also das kann dann einen sehr aus der eigenen Energie rausbringen, wenn man viel jetzt Sex mit verschiedenen Personen hat. So, es gibt verschiedene Theorien dazu.
Ja, ich sehe es ähnlich. Also ich habe auch für mich jetzt rausgefunden, so, also Sex ist eigentlich auch gar nicht zwingend nötig bei Poly, so habe ich das verstanden jetzt. Also Poly ist in erster Linie mal dieses Intime mit mehreren Personen gleichzeitig überhaupt zu haben. Und das ist etwas, was ich wirklich für mich rausgefunden habe, dass das wirklich was Schönes sein kann. Als Mann denkst du immer so, ich will Sex, aber die meisten Männer wollen eigentlich auch nur Intimität. Sie wollen eigentlich nur eine Person, die sie versteht und die sie nicht verurteilt. Und was ich jetzt für mich rausgefunden habe, ist so, wenn du halt Intimität mit mehreren Leuten aufbauen kannst, ohne dass das jetzt sexuell sein muss, dann hilft dir das halt auch, dich selbst nochmal zu heilen und deine monogame Beziehung dann im besten Fall eben auch noch tabufreier zu machen. Also wenn du halt mit deinem Partner an einem Punkt bist bereits, also ich sage jetzt mal, du hast Trauma-free ist ja niemand, aber sagen wir jetzt mal, du bist in einer Familie aufgewachsen, wo deine Eltern zusammengeblieben sind, wo es keine Scheidung gegeben hat, glückliche Familie und zwei Leute lernen sich so kennen und die sind dann auch an dem Punkt, wo sie sich nie wirklich, ich sag mal, nicht mal anlügen, aber Sachen verheimlichen. Also im Sinne von die tiefsten Wünsche und Verlangen, die man halt so hat, sexuell, dass man die auch teilt. Also das, wenn das von Anfang an stimmt, dann glaube ich, braucht man das auch gar nicht. Aber für viele Leute, und das habe ich selbst auch lange gar nicht gecheckt, bis ich mich mit Tantra beschäftigt habe, für viele Leute gibt es halt doch ganz viele Tabuthemen. Ich habe trotzdem, obwohl ich super offen war, nicht alles zu 100% so kommuniziert, was ich eigentlich wollte lange. Und das führt dann halt dazu, dass du dann unterbewusst in diesen Modus kommst, wo du dann das wieder im Außen suchst und einfach auch merkst, dir fehlt etwas. Und wenn du das dann eben durch eine andere Person lernst, und das eben, das kann auch komplett nonsexuell sein, dann kann dir das dann auch helfen, dich, also die Liebe zu deiner anderen Person und die Offenheit auch nochmal zu erhöhen. Deswegen ist es so, ich sehe da schon so eine Zwischenstation vielleicht so mehr als ein Endziel in dieser Polygam-Geschichte. Also ich sehe auf jeden Fall dort mittlerweile mehr Potenzial als in diesem klassischen, der Mann tobt sich halt ab und zu mal aus. So, weil das ist eher so eine Verschleppung der Probleme. So, wenn du halt immer wieder aus Power, aus Macht, oder weil du es einfach dir selbst beweisen willst oder irgendwie, weil du denkst, du bist so ein Tier, das einfach Sex braucht. Ich glaube, dort ist meistens etwas viel Tieferes versteckt, als wir uns das manchmal vorstellen. Und das führt dann eben auch dazu, dass wir untreu sind, dass wir dann eben auch Sachen verheimlichen.
Ja, es ist ein sehr interessantes Thema. Ich bearbeite das ja auch und habe mich sehr mit dem Thema Semen Retention beschäftigt. Einfach diese Energie, diese sexuelle Energie, dass man halt nicht sich jetzt irgendwie Pornos anguckt oder irgendwie einen Partner betrügt, sondern dass man diese Energie halt von diesen unteren Regionen, von den Genitalien hochbringt in die höheren Chakren, wie man das so nennen will, ne? Und aus dieser Energie dann auch wirklich Kreativität und einfach Lebensenergie schöpfen kann. Das habe ich jetzt ein Jahr lang gemacht, also dass ich praktisch ein Jahr keinen Orgasmus hatte.
Wow. Auch nicht im Schlaf so?
Im Schlaf zweimal, also im Schlaf zweimal aufgewacht mit so mit Träumen halt, ne? Man träumt genau. Da manchmal. Aber ich habe gespürt ganz klar, dass das mir sehr gut getan hat. Es gibt dann halt so verschiedene Breathwork-Übungen, wo man halt dann diese Energie von unten nach oben bringt und zirkulieren lässt durch den ganzen Körper. Und das ist auch nochmal einfach für das Mindset, einfach dieses Willpower, dass man die Kraft hat, das zu machen, nicht in diese Versuchen zu kommen und wie viel Energie man dann hat, weil man verliert ja auch unheimlich viel Energie, wenn man einen Orgasmus hat, ne? Wenn man einen physischen Orgasmus hat. Und deswegen, das ist für mich auch jetzt ein Thema gewesen, mit dem habe ich mich jetzt ein Jahr lang beschäftigt und da sehr, sehr viel auch. Bin ganz ein anderer Mensch geworden, also mit diesen neuen Horizonten.
Ja, aber das kann ich bestätigen. Also ich habe darüber auch gerade ein Video gemacht für meinen YouTube-Channel, 6 Tipps für besseren Sex. Und was halt dieses Paradigma ist, das ist, glaube ich, in unserem genetischen Code, weil das ist eben auch nicht natürlich, was du jetzt gerade hier ansprichst. Das ist nicht der natürliche animalische Weg. Also das ist, du benutzt deinen Verstand, um sozusagen eine höhere Form des Bewusstseins zu erreichen. Und das ist halt kontraintuitiv. Ich selbst habe auch jahrelang Sex gehabt, um zu kommen. Also das war immer ganz klar, am Ende will ich kommen. So, das war immer normal. Und dadurch, dass ich eben auch mit diesen ganzen Tantra und eben so Breathwork mich mit dem allem beschäftigt habe, habe ich irgendwann auch realisiert, hey, es ist extrem geil, wenn du Sex als den Zweck siehst. Also nicht das Kommen ist der Zweck und Sex ist das Mittel zum Zweck, sondern Sex ist bereits der Zweck. Das heißt, so Sachen wie Slow Sex, dass du einfach in deiner Partnerin liegst, in ihr liegst und dich gar nicht groß bewegst und einfach diese Intimität mit ihr genießt und dann eben auch mal zwischendurch mal redest und es nicht immer Penetration nonstop sein muss, dass dann eben auch die Zeit vergeht und dann am Ende, wenn du es für richtig hältst, der Climax kommen darf, also das heißt nicht, dass du jetzt nicht mehr kommen darfst, aber es ist dann deine Entscheidung. Also es bleibt eigentlich so in deiner Entscheidung, ob du Bock hast oder nicht. Und das ist halt so ein Dekonditionierungsprozess, weil es ist auch jetzt nicht einfach für mich. Ich bin auch jetzt, würde ich sagen, tendenziell immer noch eher, habe ich immer noch eher Bock zu kommen, als nicht zu kommen. Aber ich habe oft jetzt Momente, wo ich einfach sage, hey, ist gut, es reicht. So. Also es gibt nicht, das ist dann in deinem Verstand ein ganz anderer Frame, ob du jetzt eben Sex hast, so wie du tanzt oder so wie Alan Watts sagt, life is not a journey. So. Du tanzt, weil du tanzt, nicht um irgendwie anzukommen. Oder der beste Tänzer ist nicht der schnellste Tänzer oder der beste Geigenspieler ist nicht der schnellste Geigenspieler, weil es geht nicht darum, irgendwo hinzukommen, sondern das Geigenspielen, das Tanzen ist bereits der Zweck. Und wenn du das einmal verstanden hast, dann kannst du dann eben auch, wie du sagst, deine Energie halten, besseren Sex kultivieren, dich dann auch viel besser auf die Frau konzentrieren und ihr dann eben auch diese Healings verschaffen. Ich glaube, das ist schon so der Next Level, auch für mich auch so in der Persönlichkeitsentwicklung so, das ganze Thema noch viel besser zu verstehen und da auch mich hinzuarbeiten.
Ja, Mann, hundertprozentig, weil dank dieser Energie existieren wir ja auch. Ne? Die sexuelle Energie, die ist so, so wichtig. Und wie du schon sagst, ja, dieses Ziel, wenn dieses Ziel nicht mehr da ist, dann ist es timeless.
Genau.
Ja, dann sind wir im Hier und im Jetzt.
Genau.
Und dann kommen auch diese intimen Momente, wo man wirklich auch mal was, man kommuniziert, man spricht miteinander, man fühlt sich,
genau.
Man atmet mit dem gleichen Rhythmus. Das sind ganz neue Welten, die sich da öffnen, wenn man da sich mit ein bisschen damit beschäftigt einfach.
Ja, und das ist auch der Punkt, wo ich eben realisiert habe, für mich, dass Sex und Intimität nicht miteinander, also du kannst Intimität durch Sex erfahren, aber du kannst auch Intimität ohne Sex erfahren. Also ich könnte sogar mit dir, also das, was wir jetzt hier machen, das ist eigentlich auch schon relativ intim, würde ich jetzt sagen. Es ist nicht so intim, weil wir jetzt nicht miteinander am gleichen Ort sitzen, aber wir haben doch ein sehr offenes Gespräch. Und das ist für mich eigentlich auch eine Form der Intimität, wenn du deinem Gegenüber in die Augen gucken kannst und etwas teilen kannst, was du sonst nicht mit jemandem teilst, also was nicht für jeden bestimmt ist. Weißt du, ich meine, so genau wie Sex ja für viele Frauen und für viele Männer auch so etwas ist, das gebe ich nur einer Person. So, das ist ja, das, dann wird's intim. So, du kannst auch Sex haben ohne Intimität, indem du dich komplett abschneidest von der Erfahrung. Das habe ich früher immer geglaubt, dass ich das will. So, habe ich früher immer geglaubt, so, ich kann das, so, ohne Intimität Sex zu haben. Und das ist halt, Das ist genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich will in der Regel. Und deswegen, du kannst mit einem Mann intim sein, du kannst mit einer Frau intim sein, du kannst mit mehreren Leuten im Team sein. Und ich glaube, wenn du das einmal kultivierst in deinem Leben und das nicht mehr zurückhältst, dann brauchst du dann wahrscheinlich auch viel weniger Sex oder viel weniger Befriedigung und Bestätigung und Power von außen, weil eben Intimität dann auch in Liebe mündet und dann auch geschlechterübergreifend ist. Das hat in meinen Augen nichts mehr damit zu tun, ob jetzt eine Frau gegenüber sitzt oder ein Mann. Also das ist, wie gesagt, so mein aktueller Kenntnisstand. Also kann mich jeder natürlich dann auch nochmal aufklären mit seinen Perspektiven.
Ja, Mann, aber auf jeden Fall, ich finde es sehr gut, was du sagst, weil diese Gefühle, die wir spüren, wenn wir mit jemandem intim sind, ne, dieses Gespräch, diese Connection, die wir jetzt fühlen miteinander, das sind Gefühle. Und wir Menschen, wir sehen uns nach Gefühle. Und wir sind zu sehr im Kopf und die Menschen sind, die stellen sich vor, wie sich Sachen vorstellen, die fühlen nicht mehr. Deswegen sind so viele Leute abhängig nach Pornos und nach Sex, weil beim Orgasmus spüren sie nochmal wieder was. Dann ist ja ein Gefühl da, dann ist diese Explosion da. Aber diese Gefühle, die kann man auch mit Intimität, wie du schon sagst, mit Gesprächen, mit Connection, ohne Sex spüren. Und es kann auch nicht sexuell sein. Und das ist gut, dass du das sagst, Mann. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil wir sind zu sehr im Kopf. Wir müssen wieder ins Herz kommen.
Ja, back to the heart. Und damit auch wieder back to source energy, right? Es ist so der Full Circle. Also ich weiß nicht, ob das wirklich, also ich habe das Gefühl, dass diese 5MAO Experience auf jeden Fall mit mir was ganz Krasses gemacht hat, weil ich habe dort auch diese Freiheit nochmal auf einem ganz anderen Level gespürt, also auch eben durch die Drums, was ich danach auch die Instrumente gespielt habe, das Tanzen und so, das Schreien auch so auf diesem Niveau, wie ich es noch nie gemacht habe. So, das hat mir schon nochmal so was gegeben. Und also das ist, glaube ich, auch das, was du mit deinen Retreats ja so ein bisschen auch bezwecken willst, so dieser Impuls zu sein. Oder also ich zum Beispiel würde niemandem sagen, dass ich will auch nicht der Mentor von einer Person fürs Leben lang sein. Das bin ich auch gar nicht. Ich kann nur dir den Impuls geben und du wirst dann zum Selbstläufer im besten Fall und findest dann automatisch deine eigene Wahrheit. Also ich bin nicht der Mann mit der Wahrheit. Ich bin nur der Mann, der an der Schwelle steht für dich und dich sozusagen aufs nächste Level schubst, so, weil du es selbst bisher noch nicht stark geschafft hast. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, oder?
Ja, Mann, auf jeden Fall. Also wir brauchen keine Gurus, ne? Wir brauchen Leute, die uns den Weg beleuchten und wir gehen den Weg. Wir haben das Potenzial in uns und wir müssen es einfach nur finden wieder und uns damit verbinden und daran an uns glauben. Und da sind Leute halt wichtig. Da ist es wichtig, dass wir auch Leute haben, dass sie uns das zeigen, dass wir diesen Glauben auch in uns haben. Und da ist es halt toll, die Arbeit, die du machst, auf jeden Fall, Bro. Bin ich dir sehr dankbar, Mann.
Gleichfalls, Bro. Wie gesagt, wir können noch viel voneinander lernen, denke ich. Ja, Mann, also es ist, wie gesagt, allgemein einfach geil, hier einen Podcast zu führen mit dir. Du hast es manifestiert. Ich habe es wahrscheinlich auch irgendwo schon gehabt bei mir. Und ich hoffe, wir sehen uns im Mai wieder, Mann. Also ich bin safe in Portugal wieder am Start, wenn alles gut geht. Und dann geht's ja dann wieder weiter mit dem Receive Retreat.
Yes, ja, ich habe gehört, ihr macht eure Workation hier. Also dann sehen wir uns auf jeden Fall, wenn es sein soll, werden wir uns auf jeden Fall sehen, Bro.
Ja, das ist der Plan. Workation im Mai. Bis dahin hoffen wir mal, dass sich die Lage wieder ein bisschen entspannt hat. Und bis dahin hast du auch nochmal gut Zeit, dich vorzubereiten für wie viele Leute? 15 neue Inner Circle?
16.
Wow. 16 Leute, ja. Geil. Ja, wird Hammer. Ich freue mich.
Ja, Mann. Ja.
Alright, und da sind wir wieder. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und bevor du jetzt abhaust, ganz wichtig, wenn dir dieser Podcast hier gefällt, dann solltest du nicht nur hier zuhören, sondern auch die Chainless Chronicles abonnieren. Trag dich jetzt auf chainlesslife.com/newsletter für die wöchentlichen Chronicles ein und checke dort einfach mal ab, was unsere Leser zu diesem Content sagen. Wir müllen dich nämlich nicht mit nerviger Werbung voll, sondern liefern dir exklusive, geile Inhalte, um dich persönlich weiterzuentwickeln. Das ist wie dieser Podcast hier, nur kurz gehalten und in Schriftform. Also check's ab, chainlesslife.com/newsletter. Du findest den Link natürlich auch in den Shownotes. Alright, und das war's auch schon wieder. Vielen Dank, dass du hier warst und bis nächste Woche. Dein Mischa. Peace out.